War immer eine Vielträumerin. Also ich träume mehr oder weniger jede Nacht. Also tut man sowieso, aber ich kann mich auch daran erinnern und ich konnte mich auch immer daran erinnern. Und habe dann aber festgestellt, mit wem hätte ich darüber reden können? Wen interessiert das denn überhaupt? Und ich hatte aber immer das Gefühl, Träume sind sehr wichtig. Also die haben eine Bedeutung. Und so bin ich jahrzehntelang durch mein Leben gegangen. Ich habe auch Theologie studiert und all diese Dinge. Und dann vor ein paar Jahren hat eine Freundin mich angesprochen und gesagt, du, ich habe da im Radio eine Frau sprechen gehört, die arbeitet mit Träumen, das wäre doch was für dich. Und so war es dann auch. Ich habe dann diese Ausbildung für die Arbeit mit Träumen gemacht. Und ich bin über diesen Weg eigentlich wieder Theologin geworden. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diese beiden Welten für mich in der Traumarbeit wieder verbinden kann. Wir haben heute einen weiten Bogen, den ich mit Ihnen gehen möchte. Das ist natürlich ein starker Titel, der natürlich verschiedene Traditionen auch verbindet. Also das Auferstehungsmotiv und die Nacht und die Träume. Und dann auch noch in die Bedeutung bringt, wenn das Leben sich verwandelt, welche Bedeutung oder welchen Dienst an dieser Stelle Träume nochmal machen. Vortrag ist so aufgebaut, dass ich eine allgemeinere Hinführung mache zu dem Traumverständnis, wie ich es mit anderen auch vertrete. Auch nochmal zu verbinden und zu erden in verschiedenen Disziplinen und dann einzugehen auf Traumbeispiele von Menschen, die mit ihrem eigenen Tod befasst waren, manchmal wissentlich, manchmal auch nicht, also mit dem eigenen bevorstehenden Tod und auch Beispielen von Angehörigen, die schwere Verluste einfach zu verarbeiten hatten, beziehungsweise auch von ihrer Seite her durch die Träume begleitet wurden und vorbereitet wurden im Umgang mit Verlust. Wir uns den Träumen nähern, dann kommen wir unweigerlich mit verschiedensten Traditionen auch in Erinnerung, wo Träume immer eine wichtige Rolle spielten. So wie bei den Indianern schon, die sagten, über die Träume wird Kontakt gehalten mit den Geistern und mit den Ahnen, über die Orakel in Delphi, wo die großen Kriegsherren hingingen, um sich ihre Träume deuten zu lassen und zu erfahren, ob sie denn siegreich werden würden, bis herauf in die Freud, der insbesondere hier eine große Bedeutung hat und die Traumarbeit in der Psychotherapie eigentlich mit eingeführt und C.G. Jung in dieser Tradition das nochmal ausgestaltet. Also wir kennen von Träumen oder hören davon eigentlich schon sehr viel und wissen da auch viel. Lange Zeit war das auch, würde ich mal so sagen, in der Wissenschaft eigentlich gab es verschiedene Theorien, die sich um das Träumen gebildet hatten. Man konnte dann irgendwann die Gehirnströme messen und feststellen, was passiert denn da und wo blinkt es, wenn man träumt. Und da gab es lange Ansätze, oder lange Zeit wurden Ansätze vertreten, die sagten, ja, wenn der Mensch, der erlebt am Tag ganz, ganz viel und das kann er gar nicht alles verdauen. Und dann passiert im Träumen so ein Verarbeitungsvorgang und dabei entspannt sich das Hirn und die Ganglien und die Hirnzellen, die, wenn sie sich entspannen, entstehen elektrische Ladungen und die wiederum erzeugen dann ein willkürliches Bildererleben und das dient einfach dazu, dass man schlafen kann. Und den Bildern aber gilt es nicht weiter Bedeutung zuzugeben oder da sich mit zu beschäftigen. Das ist einfach etwas, was während dieses Entspannungsvorganges passiert. Oder eine andere Theorie, etwas komplexer, die sagte, das ist eine Sortierung, da wird das Wichtige vom Unwichtigen getrennt und einfach verpackt und weggemacht, so dass man dann auch innerlich zur Ruhe kommt und sich einfach auch sortieren kann. Das waren die Entwürfe, soweit ich so in die 60er, 70er Jahre hinauf. Und dann ist was passiert, durch die zunehmende Hirnforschung und Schlafforschung. Ich habe mal recherchiert, in Deutschland gibt es 360 Schlaflabore, in Österreich sind es ungefähr 80. Also das Thema ruhig schlafen können, sich entspannen können, sich erholen können, hat ungeheuer zugenommen. Es wird auch durch die Medikamente, die zunehmend genommen werden müssen, um ruhig schlafen zu können. Also das ist ein großes Thema, um auch die Gesundheit sich zu erhalten. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man sich verstärkt mit dem Thema beschäftigt hat, von diesen beiden Seiten her, also von dem, was passiert eigentlich im Hirn, was passiert eigentlich beim Schlafen und dann auch, was passiert beim Träumen. Und mittlerweile ist der Forschungsstand so, dass man davon abgekommen ist zu sagen, ja cool, die Träume sind einfach wichtig, damit man schlafen kann, aber sonst eigentlich relativ sinnlos oder völlig sinnlos. Dahingehend, dass so die Ausgangslage, wenn jemand nicht gut schlafen kann, wird jemand krank, auch seelisch krank. Also, und wenn jemand nicht träumen kann oder nicht träumt oder ihm die Möglichkeit genommen wird, dies zu tun, dann wird jemand auch krank. Also diese Art von Lebensnotwendigkeit des Träumens, das weiß man schon lange. Aber es wurde dann genauer nachgefragt, was passiert denn da wirklich beim Träumen? Und es gab da auch verschiedene Experimente und eines möchte ich Ihnen erzählen. Zwei Versuchsgruppen wurden Fotos gezeigt, dreierlei Qualität. Das waren sehr schöne Bilder, angenehme zu sehen, also entspannende und freudige. Dann neutrale Bilder, man kann sich jetzt einfach eine Kaffeetasse vorstellen, eine leere. Und dann sehr erschreckende Bilder, also die einen richtig aufregen. Man könnte jetzt zum Beispiel einen Hai im Wasser, wo zwei Beine, zwei Kinderbeine schwimmen. Alle Reaktionen erzeugen. Und der Versuchsgruppe A wurden diese Bilder gezeigt und dann konnten die schlafen und dann wurden ihnen diese Bilder wieder gezeigt. Und diese Vorgänge wurden immer dokumentiert über die angestopselten Teile am Kopf und man konnte die Reaktionen messen und stellte bei dieser Gruppe A fest, die schlafen konnte, dass die Reaktionen beim zweiten Mal auf die, insbesondere auf diese aufregenden Bilder, moderater ausfiel als beim ersten Mal, als sie das gesehen hatten. Und dann gab es eine Kontrollgruppe B, denen wurden auch diese Bilder gezeigt und dann am gleichen Tag noch einmal die Bilder später, ein paar Stunden später, ohne dass die dazwischen schlafen hätten können. Und da wurde festgestellt, dass beim zweiten Mal diese Bilder zu betrachten, obwohl man sie auch schon gesehen hatte, die Reaktion noch mal deutlich heftiger ausfiel auf diese aufregenden Bilder. Und beiden Gruppen wurde beim zweiten Mal noch mal neue aufregende Bilder gezeigt und ebenfalls die Reaktionen gemessen. Und bei der Gruppe A war das dann so, dass die so mit dem Aufregungsgrad reagierten wie beim ersten Mal, als sie das erste Mal die aufregenden Bilder gesehen hatten am Morgen. Und in der Gruppe B war noch einmal eine Steigerung zu merken gegenüber dem Aufregungsgrad, den sie beim zweiten Mal hatten für die aufregenden Bilder und dann noch diese unbekannten Bilder, die aufregend waren, und da fiel die Reaktion noch mal stärker aus. Und jetzt kann man sagen, das ist so der wissenschaftliche Beleg dafür, was wir sagen, schlaf mal drüber, morgen sieht das wieder anders aus, der das genau belegt. Und besonders interessant bei diesem Experiment, dass bei der ersten Gruppe, die auch auf die neuen Bilder aufgeregt reagierten, dass diese Verarbeitung oder dieser Prozess, der beim Schlafen passiert, nicht den Preis hat der Verflachung, dass man quasi weniger empfinden würde oder sich daran besser gewöhnt hätte. Also es sind keine Gewöhnungseffekte, die man so sich im Prinzip erwirbt, sondern Umgangsweisen damit, die aber eine Offenheit und eine Wahrnehmungsfähigkeit erhalten, also nicht um sich abzuschotten. Dann also gingen die sogar weiter, um zu sagen, also das Träumen hat nicht nur diese Funktion, dass wir gesund bleiben, sondern dass im Träumen auch neue Verbindungen hergestellt werden, dass da die Bahnungen passieren für das Neue. Unser Hirn unterscheidet ja nicht von dem, was wir hier jetzt erleben, und das, was wir in der Nacht träumen. Das ist gleich real. Und natürlich ist das Traumerleben nochmal völlig anders als das, was wir im Wachbewusstsein erleben können. Die neuen Erlebnisse, also passieren im Traum, da werden die Bahnungen gelegt für das, was noch nicht bisher möglich war, die uns dann zur Verfügung stehen am Tag, die wir dann zur Verfügung haben. Das bedeutet, wenn ich eine Idee habe oder etwas, was mir einfällt, oder wenn ich es plötzlich mir gelingt, mit einem Thema anders umzugehen, dann habe ich das Erleben, da habe ich es geschafft, da ist mir das gelungen. Aber das, was schon lange davor innerlich im Werden war und im Gange war, dieser Lösungsprozess, das ist alles eigentlich in der Nacht passiert. Und zwar mit wesentlich größerer Kreativität, als wir es sonst zur Verfügung hätten. Auch andere Beispiele dafür, Musiker, die sagen, die richtig guten Melodien fallen mir in der Nacht ein, im Traum. Oder Sportler, die sogar sagen, wenn es ihnen in der Nacht bewusst wird, dass sie träumen, dass sie dann in ihre Turnhalle gehen, um dort an ihrem Gerät zu turnen und im Traum, also im bewussten Traum, dann trainieren die Bewegungsabläufe und dann auch feststellen, dass die Verletzungsgefahr deutlich zurückgegangen ist gegenüber der Zeit, wo sie das nicht konnten. Es gibt auch Naturwissenschaftler, die sagten, mir ist die Lösung für dieses physikalische oder chemische Problem ist mir im Traum gekommen. Das heißt, wir haben hier das Feld einer ungeheuer großen Kreativität, die uns, wenn wir im Wachbewusstsein sind, nicht zur Verfügung steht. Also hier diese Annäherung von der sogenannten wissenschaftlichen Seite. Ich komme von der Ausbildung her, auch durch mein Theologiestudium, stark davon. Wir üben natürlich ganz stark diese Bildersprache. Also auch durch die biblischen Erzählungen. Es wird ja viel in dieser Bildern erzählt und erklärt. Wir haben auch in unserer Sprache sehr viele Bilder. Wenn man sagt, wenn sie kommt, dann geht die Sonne auf. Oder also in vielen Redewendungen kommt das zur Geltung. Oder der ist so schnell wie ein Windhund. Oder keine Ahnung. Da gibt es also jede Menge, wo wir in Bildern so viel Informationen hineinpacken können und Aussage treffen können, wie man sonst vielleicht in 3 oder 4 DIN-A4 Seiten bräuchte. Und mit dieser schon großen Aufmerksamkeit für Bilder gehen wir auch an diese Bilder des Träumens heran. Wir brauchen immer die Person, die den Traum geträumt hat. Ohne diese Person können wir den Traum nicht erarbeiten. Weil nur sie kann sagen, was bedeutet diese Person in diesem Traum für mich. Nur sie kann sagen, was ist im Moment die Lebenssituation, in der ich stehe, an die der Traum dann auch anknüpft. Also das heißt, die Arbeit mit Träumen ist eine, wo man immer die Person befragt oder fragen muss, können sollte, was sie denn damit verbindet. Träume werden erfragt mit der Person, die den Traum geträumt hat. Wenn einfach nur ein geschriebener Traum vorliegt, dann kann man mit dem nicht wirklich arbeiten. Also das geht nicht. Alles, was im Traum vorkommt, was in diesen Bildern drin ist, ist Ausdruck der subjektiven Ebene. Das heißt, es ist ein Stück wie eine Inszenierung der inneren seelischen Abläufe. Auch wenn andere Menschen vorkommen, auch wenn Landschaften vorkommen, wenn Dinge vorkommen, dann sind die immer im Prinzip stellvertretend. Auch das muss immer erfragt werden. Was bedeutet nochmal für dich das? Ja. Und dann nochmal das wieder zu beziehen auf die Person selber. Wo erkennst du dich darin wieder? Natürlich gibt es auch so diese objektive Ebene, die viele dann auch erfragen. Ich habe geträumt, eine Katze wird überfahren und dann fahre ich doch tatsächlich die Straße lang und dann liegt da eine tote Katze, hat das jetzt damit zu tun? Also das ist im Prinzip ein Beispiel für die Frage nach der objektiven Ebene. Das heißt, das, was ich träume, passiert das dann irgendwo tatsächlich? Also es gibt Träume, die das auch abbilden. Wir hatten auch im Rahmen der Ausbildung sehr viel Diskussion dazu und stellten dann auch fest, über doch sehr lange Forschungszeiten hinweg, es gibt das, aber es kommt sehr, sehr viel seltener vor, als wir das oft selber auch glauben. Ja. Also da auch immer vorsichtig zu sein. Also es ist ein Ausdruck in allererster Linie für den eigenen innerseelischen Vorgang, psychischen Ablauf. Ich habe hier ein Beispiel von einer Künstlerin, die träumt, ein weißer Wal durchbricht eine schwarze Mauer. Wie würden wir mit so einem Traum umgehen? Also natürlich sagt man ja, das geht ja gar nicht, das ist undenkbar. Klar, das ist ja auch nur ein Traum. Aber was drückt dieses Bild aus? Wie gehen wir an das heran? Und die besondere Art der Traumarbeit, wie ich sie auch vermitteln möchte, ist die, also die Träumerin konnte jetzt natürlich zu einem weißen Wal nicht viel sagen. Sie hatte noch keinen erlebt, oder? Also da gab es jetzt nicht diese individuelle persönliche Verbindung. Und dann schauen wir uns an, ja, was repräsentiert der Wal eigentlich für eine Dynamik, für einen Entwicklungsprozess? Und hier die große Verbindung zu dem, in welchem Entwicklungszusammenhang stehen wir. Und das Leben hat sich aus dem Meer heraus entwickelt, also auch wir, und kam an Land. Und so wurden die Säugetiere dann auch Schritt für Schritt und in der Folge das Menschsein entwickelt. Und der Wal ist hier ein ganz besonderes Tier, nämlich als Fisch noch kam er an Land. Der Wal ist ein Verwandter des Pferdes. Also das heißt, das ist ein Tier, das auch tatsächlich an Land gelebt hat und aus uns nicht bekannten Gründen im Rahmen der Evolution wieder ins Meer zurückging. Und auch heute kann man noch biologisch im Wal feststellen, diese zurückgebildeten Hufe, die er entwickelt hatte als Landtier. Und dann können wir fragen, was heißt das jetzt angewandt auf die Träumerin? Das kommt ja nicht von ungefähr, dass sie sowas träumt. Heißt ein Prozess, der schon einmal an Land, etwas, was schon einmal an Land gebracht werden wollte und nicht gelungen war, kommt neuerlich ins Bild und durchbricht eine schwarze Mauer. Und dieses Bild der schwarzen Mauer, das war für sie als Künstlerin so zu, hat sie das für sich angenommen, dass da in ihrem Leben auch Dinge sind, wo sie nicht durchdringt, wo sie das Gefühl hat, da klatsche ich an eine Mauer, aber ich weiß eigentlich nicht genau, was es ist. Ja? Also dieses Erleben, ich stoße an und komme nicht weiter. Und das hatte viel mit ihrem künstlerischen Durchbruch zu tun. Und dieser weiße Wal, der da dann durchkam, also dieses Problem hatte sich nicht zum ersten Mal für sie gestellt. Und also dieser Entwicklungsschritt, ich habe das schon einmal probiert, als Künstlerin da durchzukommen, aber es ist mir nicht gelungen und jetzt taucht das noch einmal neuerlich auf. Für die, die ein bisschen bibelbewandert sind, Jona im Walfisch, der wird von Gott aufgefordert, geh nach Ninive und predige ihnen, dass sie untergehen werden, wenn sie nicht ihr Leben ändern. Und Jona sagt, nee, mache ich nicht. Und er versucht sich dieser Aufgabe zu entziehen und flieht aufs Meer und dann zieht ein Sturm auf und die Bootsleute, die verstehen plötzlich, irgendwas stimmt hier nicht und Jona gibt sich zu erkennen, gegen den Willen Gottes gehandelt zu haben und sie werfen ihn ins Wasser. Ein Wal verschluckt ihn, er bleibt 3 Tage da drin, wird an Land gespuckt. Und dann geht er nach Ninive und richtet aus. Und tatsächlich, Ninive bekehrt sich. Das ist so ein Vorgang, also ein Teil der Identität, der nicht entwickelt werden konnte, wird in diesem Wal nachgeholt. Und dann ist er in der Lage, dieser prophetischen Aufgabe nachzugehen. Vorher ging das nicht. Also hier noch einmal ein Beispiel für diesen Prozess. Und wir gehen an diese Träume immer mit diesem, ich sage jetzt wirklich naturwissenschaftlichen Hintergrund, wenn auch Tiere vorkommen, Pflanzen vorkommen. Das ist dann auch wirklich so, in Wikipedia reinzuschauen, was ist an dieser Pflanze ganz besonders, welche Kräfte hat sie, welche auch oft kommen Figuren vor, die der Träumer oder die Träumerin selber gar nicht kennt. Städte, die nicht gekannt werden, aber die Namen im Traum vorkommen. Und wenn man dann googelt und sich die Geschichte dieser Stadt zum Beispiel anhört und dann drin steht, diese Stadt wurde ständig von irgendwelchen fremden Mächten erobert und wieder besetzt und wieder neu aufgerichtet und es gab ganz viele Brüche und so weiter. Und man dann die Person fragt, erkennst du dich darin wieder? Gibt es da für dich eine Entsprechung? Und die dann sagt, ja, genau so ist mein Leben. Also das ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie da sich die Verbindungen so ergeben. Und so gehen wir auch an die Träume heran. Und das ist keine, ich sage jetzt Geheimwissenschaft, wo dann Leute sind, die sagen, und das bedeutet das und das bedeutet das. Nein, es ist immer im Kontext mit dem Leben dieser Person zu sehen, die den Traum geträumt hat. Und aber auch mit diesem oft nicht bewusst gewussten Wissen, also die Traumregie, oder die Ebene, die diese Bilder wählt und komponiert, ist ungeheuer präzise und absolut individuell. Also dieser Traum spricht genau zu dieser Person und zu diesem zu dieser Umgebung oder zu diesem Leben, das diese Person führt. Also was ich an diesem Wahlbeispiel versucht habe zu zeigen, das heißt, die materiell sachliche Bedeutung, das ist jetzt eine etwas komplexe Formulierung, eines Bildes wird auf den seelisch-geistigen Ebene der träumenden Person bezogen. Und so werden unsere eigenen Entwicklungsprozesse anhand der Entwicklungsprozesse dieser Welt ausgedrückt. Und da haben wir über die Evolution, über Entwicklungen, einfach, die wir auch rundherum mitbekommen und auch in uns haben, als Vorlage für diese Prozesse, die auch in uns ständig im Gange sind. Was das ganz Besondere auch an Träumen ist, und dieses Bild hat auch nochmal die Künstlerin gemalt, um dieses Erleben, dieses Durchbruchs des Wales durch diese schwarze Mauer nochmal für sich auszudrücken, nämlich die Qualität, wie sich das angefühlt hatte, sagte sie, es war eine warme, mächtige Kraft, absolut konstruktiv, nichts Zerstörerisches. Ja? Und das wollte sie nochmal damit ausdrücken. Was das Besondere eben an Bildern ist und insbesondere an Traumbildern, wir haben die emotionale Ebene ganz, also die ist mit drin. So wie das, sage ich, die gedankliche Komponente drin ist, also in Bildern verbindet sich Fühlen und Denken. Da ist es einfach gemeinsam drin. Und das heißt, das Träumen selber ist auch ein Gefühlsprozess. Das ist, da passiert etwas, was auch in unserem Fühlen weitergeht. Warum ist das wichtig? So in der Entwicklung des Menschen, vom Tier zum Mensch, sind wir ja auf einer Zwischenstufe zu dem, was wirkliches Menschsein meint. Und wie kommen wir da weiter? Es ist ein Zuwachs im Fühlen und im Denken. Also diese in uns angelegten Fähigkeiten, Seiten weiterzuentwickeln. Und das Träumen ist genau diese Entwicklung, die in Bildern passiert. Allen Leben, in unserem Alltagsleben, in viele Ambivalenzen geworfen, in viele Widersprüche und sind ständig aufgefordert, diese wieder aufzulösen. Wenn wir merken, ich habe nächste Woche etwas vor mir, keine Ahnung, Führerscheinprüfung, Matura, eine schwierige Besprechung mit einer Person, mit der ich im Konflikt bin, ich muss eine Verhandlung führen, dann fängt es innerlich schon, alles wird mobilisiert, dahingehend, wie kann ich diese Herausforderung bestehen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das lösen? Da gibt es unendlich viele Beispiele dafür, wie das komplette Innere losstartet und in Vorbereitung ist auf dieses Ereignis hin. Ja. Wenn wir da ein klares Ereignis vor uns haben und darum wissen, dann ist es uns auch eher klar, dass das so in diesem Zusammenhang steht. Oft passieren aber auch Träume, als Reaktion auf etwas, das wir gar nicht so richtig gut mitbekommen haben, was da eigentlich los ist. Aber es gibt immer einen Auslöser, der uns beschäftigt. Auch das Wissen darum, nächste Woche ist das und das, beschäftigt uns natürlich auch jetzt schon. Träume haben eine Struktur, das heißt, im ersten Bild ist eigentlich das, womit der Mensch, wo er gerade ist, auch womit er unzufrieden ist. Ja? Also das ist die Ausgangssituation, die Problemstellung, kann man auch sagen. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel, ich fantasiere jetzt, im ersten Bild kommt, da ist eine Wüste, dann ist da eigentlich schon im Bild enthalten, da fehlt das Wasser. Ja? Da ist es einfach verdammt trocken. So kann man dann auch vom ersten Bild her schon fragen, wo gibt es trockene Zeiten, wo sitzt du auf dem Trocknen oder wo ist es im Moment einfach auch, wo fehlt die Lebendigkeit? So kann man dann an das Bild herangehen. Also das erste Bild ist die Problemstellung. Im zweiten Bild kommt immer die Problematik, die Ambivalenz ist ausgedrückt, also was sagt das Gefühl, was sagt der Verstand? Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, ist wahrscheinlich auch so. Und im dritten Bild kommt eine Lösung unter Umständen. Es gibt aber auch Träume, die einem einfach mal bewusst machen, so tue ich da im Moment. Also wo noch keine Lösung zu sehen ist, sondern wo einem einfach gespiegelt wird, genau, so verhalte ich mich im Moment. Ja. Das ist eine Dreiteilung, die schon Sigmund Freud natürlich auch erkannt hatte. Das ist in der Traumarbeit gibt es inzwischen schon weitere Schritte, also die Strukturierung von Träumen, das sind nicht nur, also meistens drei Bilder, aber es können auch wesentlich mehr sein und dann noch differenziertere Schritte. Indem ich mich selber erkenne und verstehe, was läuft denn bei mir gerade ab und auch erkenne, wie tue ich denn gerade und für mich Verständnis habe, und zwar nicht nur in einem rein gedanklichen oder rationalen Sinne, sondern auch wirklich das erlebe, emotional, dann bin ich mit mir im Einklang, habe Verständnis für mich und bin in der Liebe mit mir selber. Und in der Folge dann auch in der Lage, überhaupt mit anderen Menschen Verständnis und ein Mitgefühl zu haben für deren ihre Situation. Wenn ich das für mich selber nicht habe, dann wird es auch schwierig, das anderen gegenüber auch wirklich zu spüren. Es gibt ganz besondere Träume. Also ich habe einen Freund, ich hatte ihn gebeten, du mal mir doch neben den anderen Bildern, die ich von ihm habe, einen Albtraum. Wie sieht ein Albtraum aus? Und dann malte er dieses Megafon und dann sagte ich ihm, wieso ein Megafon? Und sagte, ja, die Träume sind so laut, die Albträume. Und das kommt immer wieder, diese Frage, ja, die Albträume, die sind so schrecklich und das sind sie auch im Erleben. Die machen so viel Angst. Es gibt Menschen, die getrauen sich nicht mehr schlafen zu gehen, weil sie schon Angst haben. Dann kommt wieder dieser Albtraum. Und ich möchte hier einfach vermitteln, ich weiß, ich habe das auch selber genügend erlebt, Albträume fühlen sich komplett furchtbar an. Das ist Angst pur. Aber nicht, weil der Traum eine schlimme Botschaft hätte. Es verhält sich mit den Albträumen eher so, vielleicht wie ein Klavierspieler in einer großen Halle und er spielt wunderschön und keiner hört ihm zu. Und dann denkt er sich, ich muss lauter spielen, dass die mich hören. Und diese schöne Melodie. Und spielt lauter. Und trotzdem hört ihm niemand zu oder vielleicht zu wenig. Und dann spielt er noch lauter und noch lauter und über dieses immer lauter werden geht die Melodie völlig verloren und es klingt nur noch schrecklich und plötzlich sagen dann die Leute, mein Gott, was spielt denn der da, das ist ja grauenhaft. Also dieser Steigerungseffekt oder für welche, die, wenn man ein Kind nicht wahrnimmt oder nicht genügend anerkennt, dann fängt das an, sich zu benehmen, dass es diese Anerkennung bekommt und sich auf andere Art zu holen und einfach indem es Streiche spielt oder nervig wird und einem auf den Wecker geht und man eigentlich ganz andere Gefühle dann entwickelt diesem Kind gegenüber. Hauptsache es bekommt diese Anerkennung. Und die Dynamik von Albträumen ist auch so. Das, was dahinter eigentlich vermittelt werden soll, sieh doch endlich, schau doch endlich, versteh doch endlich, fühl doch endlich. Aber wenn das immer übergangen wird und nicht, dann kriegt es immer dramatischere Züge, es werden wirklich auch dann Stellvertretungen hergeholt, also Bilder, die für die Person derartig einprägsam und schrecklich sind, dass sie es nicht mehr übersehen kann. Also Albträume haben die Dynamik, eigentlich wenn man die hat, dann ist man vor einem Durchbruch, dass endlich etwas verstanden werden will, um freier und besser leben zu können. Man muss das nochmal unterscheiden von, ich sage jetzt, posttraumatischen Phänomenen. Also ich bin keine Therapeutin, aber das ist nochmal ein anderes Phänomen. Aber Albträume, wie wir sie so auch manchmal wiederkehrend dennoch haben, stehen in dieser Dynamik. Okay. Das ist ein Beispiel für einen Traum, das wurde als Albtraum geträumt. von einer Frau und sie träumte, zwei Tsunamiwellen kommen, also aus verschiedenen Himmelsrichtungen, auf ein Haus zu und sie weiß, diese Wellen werden dieses Haus komplett überschwemmen. Nur diese Vase auf dem Regal wird unbeschadet sein. Aber das war auch das einzig wirklich Wichtige in diesem Haus. Also im Traum war das so. Und ich habe dann diese Frau gefragt, wir wissen ja, wie kommen Tsunamiwellen zustande? Da gibt es in der Erdkruste Erschütterungen und dann bäumt das Meer sich auf. Und dann war meine Frage an sie, gab es bei dir eine Erschütterung in jüngerer Vergangenheit? Und sie sagte, ja, meine Mutter ist gestorben. Okay. Und dann fragte ich, aber es muss noch eine zweite Erschütterung gegeben haben, weil sonst kann nicht aus einer völlig anderen Himmelsrichtung noch eine Welle kommen. Das kann nicht vom selben Ereignis ausgelöst werden. So präzise ist der Traum. Und sie sagte, ja, es war nämlich so, dass mein Lebensgefährte, von dem ich mir gewünscht hätte, dass er mich in dieser schwierigen Phase unterstützt hätte, nicht für mich da war. Und dadurch auch ihr Leben in dieser Beziehung, und das war eine geheime Beziehung, eigentlich für sie klar wurde, so will ich diese Beziehung nicht mehr weiterführen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was das im Leben eines Menschen anrichten kann, zwei so große, tiefe Verluste zu erleben gleichzeitig, da war ihre Angst unendlich groß, diese Gefühle und das Meer, das sich aufbäumt, das sind ja die sich aufbäumenden, die aufkommenden Gefühle. Das spürte sie natürlich. Sie hatte aber unendlich Angst, davon so überschwemmt zu werden, dass sie das nicht überleben würde, dass sie das nicht aushalten könnte. Dann sagt der Traum ja, aber die Vase wird von all dem völlig unbeschadet sein. Und das war das einzig wirklich Wertvolle. Und dann versuchten wir, diese Vase herauszufinden. Ja, wo, was ist diese Vase? Kennst du die? Hast du die geschenkt bekommen? Nein, nein, nein. Okay, was macht denn eine Vase? Ja, wenn ich eine Vase, also da tue ich Blumen rein. Wenn ich mir selber Blumen kaufe oder geschenkt bekomme, dann tue ich die da rein, dass die frisch bleiben. Und jetzt darf ich ein bisschen abkürzen, wenn Blumen auftauchen, dann sind das ein Bild für unsere Wünsche. Das, was wir uns wünschen. Und wenn die Vase der Behälter für das ist, was ich mir wünsche, dann kann man das übersetzen, ich werde die Fähigkeit, mir was wünschen zu können, nicht verlieren. Das bleibt davon unbeschadet. Und diese Zusage, dass trotz aller Trauergefühle und Angst davor, was das mit ihr machen würde, aber ihre Kraft, ihre eigenen Wünsche zu behalten, dass die unbeschadet bleiben würde, hat ihr dann so viel Zuversicht gegeben, diese Trauergefühle auf sich zukommen zu lassen und sie auch wirklich zu erleben und nicht vor dieser Angst und zu glauben, das muss ich jetzt irgendwie wegstecken oder verdrängen, weil das wissen wir auch, dann wird es richtig furchtbar, wenn man versucht, solche Gefühle wegzudrücken. Auch das wurde als Albtraum geträumt. Und zwar ein Mann, der sagt, ich bin in meinem Haus und ich werde verfolgt von einem Tiger und ich fliehe durch alle Räume bis in den letzten oberen Winkel. Und der Tiger kommt auf mich zu und krallt mit einer Kralle sich in meinen Oberarm und sticht da voll durch. Also so. Und er war angsterfüllt in einem Maße, als er mir auch das schilderte. Und dann ging es darum, mal herauszufinden, ja, was ist denn ein Tiger für dich? Ja, also wenn ich jetzt nicht gerade Angst davor habe, von ihm gefressen zu werden, dann ist ein Tiger eigentlich ziemlich super. Also so ein vollkommen souveränes Tier, das vor gar nichts Angst hat und eigentlich tut, was er will. Und so mit dem näheren Dahinspüren, was der Tiger eigentlich für eine Qualität hat und das dann in Verbindung zu bringen, ah ja, alles, was im Traum ist, bin ich ja auch selber, hat ihn dann dazu gebracht zu überlegen, ja, wo in mir kommt die Tigerkraft auf mich zu und krallt mich so, dass sie mich nicht mehr loslässt. Und das hat die Bildersprache, also das ist ja das Bild. Das hat das emotionale Erleben derartig verändert, dass da ein völlig anderer Mensch zur Türe rausging, als am Anfang reingekommen war. Also das machen Träume, das machen Albträume. Also das heißt, die Botschaft ist eine wunderbare. Es fühlt sich halt echt schlimm an. Aber es geht darum, die Botschaft der Bilder herauszuarbeiten und sich nicht von dem Gefühlerlebnis an dieser Stelle abschrecken zu lassen. Weitergehen oder tiefer gehen. Was Träume machen, ist, sie machen uns bewusst, wie wir tun. Es ist ja so im Leben, insbesondere wenn wir in unsere Kindheit zurückdenken, dann konnten wir nicht immer so tun, wie wir wirklich hätten wollen. Also das ist die Notwendigkeit der Anpassung. Die haben wir auch im Erwachsenensein noch. Und wir suchen Lösungen für Situationen, die sehr bedrohlich sind, unangenehm, keine Ahnung, was noch alles. Ja? Und leben dann nach diesen Möglichkeiten oder die wir für uns geschaffen oder gefunden haben, weiter. Ich habe hier ein paar aufgezählt. Man kann einfach sagen, es sind so Schutzmechanismen, die man sich zulegen kann. Es sind jetzt relativ viele und es ist jetzt hier zu sehen, wie der Text ein bisschen anders ist wegen der Formatierung. Probleme lösen kann, ist, ich liebe ohne Grenzen und erfülle alle Erwartungen von anderen, weil ich erfahren habe, dass ich selber ungenügend bin. Oder ich werte andere ab, weil ich mich anders nicht wehren kann. Ich will Gefallen finden, damit ich mich in Ordnung fühle. Aus Angst vor Zurückweisung verzichte ich auf meine Wünsche. Oder um Anerkennung zu bekommen, leiste ich und achte ich nicht auf meine Gefühle. Ich protestiere und verletze andere, um selber nicht noch mehr verletzt zu werden. Ich akzeptiere nur Zahlen, Daten und Fakten. Gefühle sind schlecht oder zumindest problematisch. Oder ich übe Macht über andere aus, damit sie keine Macht über mich haben. Das ist jetzt sehr grob pauschalisiert, aber das sind Lösungen, die wir an mancher Stelle kommen dann in Lebenssituationen, wo wir merken, das ist keine Möglichkeit mehr, um ein lebendiges Leben zu führen. Also diese Arten, Probleme zu lösen, werden selber eigentlich zum Problem oder machen die dann eher noch größer. Ja. Es gibt Träume, die da nochmal genau aufzeigen, wie tue ich im Moment? Und genau diese Dynamik nochmal einem ins Bewusstsein bringen, ja genau, so tue ich, so gehe ich mit mir um. Und dann ist das nicht nur etwas, was man gesagt bekommt, weil es gibt ja auch Menschen, die das an einem erkennen können, sagen, siehst du, jetzt machst du dich selber schon wieder nieder, aber du brauchst das ja gar nicht, ta 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 ta, oder? Aber ja, dann hört man das und man weiß auch, okay, aber die Macht der Bildersprache ist so groß, dass man das auch fühlen kann. Ich möchte hier ein Beispiel erwähnen von einer Frau, sehr starke Raucherin, und die hatte geträumt, dass sie in einem Milchhäfelchen, das sie von ihrer Großmutter geschenkt bekommen hatte, und das, mit dem sie mit ganz viel Liebe und auch mit der Großmutter verbunden war, dass sie raucht und dann diese Zigarette in diesem Milchhäfelchen ausdrückt. Und das war ihr im Traum ein derartig schreckliches Erleben. Das war so furchtbar für sie, dass sie das tut. Es war widerlich. Also sie hatte das Gefühl von großer Widerlichkeit, wie grauslich das ist. Und als sie dann mit diesem Traum kam, versuchten wir zu arbeiten. Ja, was zeigt eigentlich dieses Bild? Wofür wäre denn das Milchhäfelchen da? Ja, da gehört Milch hinein. Das ist ein Nahrungsmittel, die dem Leben dient. Und wofür benutzt du das? Ja, okay, als Aschenbecher. Ist völlig schrecklich. Und dann ging es noch darum, die Qualität, die die Großmutter in ihr Leben gebracht hat, also wofür die nochmal stand, was mit diesem Milchhäfelchen ja auch nochmal verknüpft war. Und dann die Frage, und wo gehst du mit dir selber so um? Ja? Wo du dich als Gefäß für das Leben gedacht, mit ganz viel Liebe, eigentlich dich zum Aschenbecher machst. Das war so ein, dieses emotionale Erleben dieser Widerlichkeit, wie widerlich das eigentlich ist. Ja? Sie vom Kopf her wusste sie schon lange, dass Rauchen auch nicht so toll ist. Ja? Aber das erleben zu können, verbunden damit, war für sie einfach eine völlig andere Erkenntnis, ja? Als das, was sie sich davor und von anderen schon lange hatte sagen lassen müssen. Und so können Verhaltensweisen, die sehr problematisch für uns geworden sind, durch den Traum thematisiert werden und uns auch erleben lassen, dass das nicht mehr dem Leben dient. Und die Träume, die solcher Gestalt sind, führen uns auch dann wirklich zurück in die Zeit, wo dieses Schutzverhalten entstanden ist. Und dann geht es nicht darum, dass man dann noch auf sich einprügelt und sagt, nein, das darf man jetzt nicht mehr und was ist schrecklich und überhaupt und so, sondern dass man wirklich nochmal in diese Situation sich ja auch nochmal einfühlen kann und sich überlegt, ja, wie war denn das damals? Wie haben denn da die Erwachsenen getan? Was hatten ich da für Vorbilder? Wie haben die gedacht? Wie haben die gefühlt? Wie ging es mir damit? Und dann kommt man plötzlich drauf, dass man eigentlich eine ziemlich gute Lösung gefunden hatte damals, nämlich um den Abwertungen zum Beispiel der Eltern auszukommen, dann ist es eine Möglichkeit, sich selber abzuwerten, um diese Verletzungen abzufangen, ja? Und sich dem nicht mehr auszusetzen. Das kann eine ziemlich kluge Lösung sein. Aber später geht es dann darum zu erkennen, heute kann ich anders. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, das so zu machen. Ich kann mich von dem lösen, um mir neue Varianten, neue Lösungen einfach zu finden und zu machen. Und das ist das, was ich mit Tod und Auferstehung über Nacht meine. Das heißt, das, was nicht dem Leben dient, auch wirklich sterben zu lassen und in dieser Art und Weise neu aufzuerstehen. Und das ist auch genau dieser kreative Vorgang, der im Träumen passiert, wenn es darum geht, neue Lösungen zu finden. Und wenn das gelingt, und das ist ein lebenslanger Prozess, der immer wieder in Gange kommt, aber wenn es dann gelingt, solche Ängste, die wir hatten, zu überwinden und eine neue Handlungsweise wahrzunehmen, dann kann man frei von Angst, oder man wird frei von dieser Angst, die einen lange beherrscht hat, und kann ganz neu in das Gestalten hineingehen. Okay, das war jetzt der Einführungsteil. Ich komme jetzt zu Beispielen, die nochmal in dieses spezielle Feld führen, Träume im Feld des nahen Todes. Und auch hier wird man diese Dynamik, die sich schon gezeigt hat, dass die Träume dem Leben dienen, wieder bestätigen und zeigen. Also ich habe versucht, ein bisschen Bilder zu finden, um die Träume nochmal anschaulicher zu machen und auch in ihrer emotionalen Art zu vermitteln. Dieses Beispiel ist übrigens aus dem Buch von Jürgen Wolf, der hier Träume gesammelt hat von Abschied und Neubeginn. Soweit ich weiß, ist er auch schon an einer Überarbeitung dieses Buches dran, wo auch viele Kinderträume vorkommen. von Kindern, die schwer krank waren, und aber auch Eltern, die mit der Erkrankung und dem Sterben ihrer Kinder befasst waren. Ja, um das so zu sagen. Jürgen Wolf ist Autor und Träume von Abschied und Neubeginn. Von der tröstenden Kraft des Unterbewussten. Ich lasse es hier, man kann sich das dann auch noch abschreiben. Und das ist jetzt ein Beispiel aus seinem Buch. Also dieses Bild wurde geträumt von einer Frau, die aufgrund einer sehr schweren Erkrankung sich schon von ihrem Geschäft getrennt hat. Sie war Geschäftsfrau und hatte sich schon auf eine längere Zeit der Ruhe eingestellt. Und dann träumt sie. Und das war 3 Monate, bevor sie dann starb. Wir sahen im Garten einen Mann, den Rasen mit der Sense mähen. Der Rasen war noch vom Herbstlaub übersät. Er mähte mit kräftigen Bewegungen. Das Ganze erinnerte mich an meine Kindheit. Damals wurden die Wiesen auf die gleiche Weise gemäht. Auf alle Fälle war es ein friedliches Bild. Und die Träumerin hat dann auch noch beschrieben, dass diese Grasfläche ohne Blumen war, ohne Sträucher, ohne Bäume. Also da war einfach nichts mehr. Ja. Und in der Erarbeitung des Traumes wurde dann auch klar, dass in ihrem Leben auch nichts mehr. Dass sie für dieses Leben auch keine Pläne mehr hat oder Dinge, die sie sagt, das möchte ich unbedingt noch tun oder machen. Was sich hier nochmal sehr, sehr gut zeigt, also es wird hier bei der Träumerin an ein Erleben aus der Kindheit angeknüpft, wo sie erlebte, dass es solche Wiesen gab und das einzig Sinnvolle, was dann noch passieren kann, ist, dass das tote Gras abgeschnitten wird. Innere Zustimmung, dass das so eigentlich richtig ist. Ja? Und dieses Erleben aus ihrer Kindheit, das jetzt wieder hoch oder aufgegriffen wird und ihr eigentlich bewusst machte, ja, mein Lebensgarten sieht so aus. Und das, was jetzt Sinn macht, ist, dass es geschnitten wird. Das heißt, in diesem für sie sehr, sehr nahen und mit der inneren Zustimmung verbundenen Bild wurde ihr eigentlich das nahegebracht, dass für sie auch in diesem Leben nichts mehr viel zu tun ist und dass eine Vorbereitung auf eine andere Art des Lebens eigentlich ansteht. Ja. Absolut individuell. Es kann ein anderer Mensch träumen, dass Gras geschnitten wird oder Rasen gemäht. Und das ist eine völlig andere Bildersprache und Dynamik. Also Bilder, die an dieser Stelle auch auftauchen können, sind auch, wenn Bäume gefällt werden. Ja, das kann auch so ein Bild sein, das hindeutet auf das, was zu Ende geht. Jedenfalls. Oder Uhren, die stehen bleiben und sich nicht mehr in Gang setzen lassen, können auch solche Motive sein. Das hängt sehr von dem Leben auch dieser Person ab. Dieses Bild wurde geträumt von einem Mann, 52 Jahre, der hatte Blasenkrebs und stand kurz vor einer Operation dieses Krebses und ein paar Tage davor, und er hatte da ganz große Zuversicht und das wird und passt und so. Und er träumte dann, eine Ambulanz kam, um mich ins Spital abzuholen. Der Fahrer stieg aus, öffnete die hintere Türe und da lag ein weißer Sarg. Dieser Traum hat bei diesem Mann bewirkt, dass er sich das erste Mal eigentlich überlegt hat, es könnte ja aber auch möglich sein, dass diese Operation mich vielleicht nicht wird retten können. Das war so der erste Impuls oder der erste Anstoß, sich mal damit zu befassen, was ist eigentlich, wenn ich sterben würde, wenn das eigentlich das ist, was jetzt ansteht. Und man kann jetzt natürlich fragen, oder wie sehr macht es Sinn, dass ein Mensch sich damit konfrontiert? Ja? Jetzt, wenn man Menschen schon mal einmal begleitet hat im Sterben und dann auch erlebt, was versäumt wird, wenn die Möglichkeit des Todes völlig verdrängt wird, dann kann man vielleicht ermessen, welchen Dienst dieser Traum diesem Mann gemacht hat, um ihn dahin zu bringen, sich damit auch auseinanderzusetzen. Ein weiteres Beispiel, da wurde mir von der Schwester des Träumers erzählt, der sehr, sehr schwer krank war und eigentlich auch wusste, dass er sterben würde. Und er träumte dann: Ich erwarte noch ein weißes Hemd aus der Reinigung, das noch geliefert werden muss. Das muss noch unbedingt geliefert werden. Vorher ist es nicht komplett, vorher ist das alles nicht ganz. Vorher bin ich noch nicht bereit zur Ruhe. Ja? Und ich habe dann, also zu diesem Zeitpunkt lebte dieser Mann nicht mehr, mit der Schwester dann auch darüber gesprochen. Und was auch sie mit diesem Bild verbunden hatte, der Bruder hatte ja diesen Traum erzählt. Und sie war auch sehr berührt davon. Und sie hat mir dann auch erzählt, was die weißen Hemden im Leben auch dieses Mannes bedeutet haben, die er auch wirklich getragen hatte. Aber auch diese Assoziation, das letzte Hemd. Ja. Also das ist ein Motiv, das auch oft wiederkehrt. Also es muss noch etwas gereinigt werden und noch geliefert werden. Ich muss nichts mehr tun, ja. Das muss noch geliefert werden, damit alles komplett und ganz ist. Und dann stimmt's. Und das sind ja auch Prozesse, die im Sterben oder in der Zeit davor noch in Menschen sehr stark im Gange sind. Noch das alles, damit es wirklich rund und komplett und ganz ist. Und das weiße Hemd auch nochmal als Bild dafür, was man sich im eigenen Leben erworben hat, gewoben hat. Ja? Und dass das gereinigt zum neuen Gebrauch. Also das heißt, da kündigt sich im Bild auch schon etwas Neues an. Es ist alles fertig, damit sie wieder getragen werden können, aber auf einer anderen Ebene. Ja. Es ist überhaupt an diesen Traumbeispielen vielleicht auch erkennbar, dass der Tatsache, dass dieser Körper stirbt, relativ wenig oder gar keine Bedeutung zugemessen wird. Also der Traum thematisiert das nicht großartig. Es geht wirklich, es soll dem Leben dienen. Was braucht es wirklich wieder für ein Leben? Und das dann auf einer geistigen Ebene. Okay. Ein weiteres Beispiel, und das ist aus der Literatur, in einem Buch von Arnold Mindell erwähnt. Das hat mich sehr beeindruckt. Er war damals junger Therapeut, als er dieses Beispiel oder dieses Erlebnis hatte, und er wurde zu einem Patienten geschickt, der laut schreiend im Zimmer lag, und es war klar, er wird sterben, aber es war unerträglich, wie er schrie, und sie wussten nicht, was soll man ihm geben, was ist los, hat er Schmerzen, keine Ahnung, also das war so das. Und er geht dahin und es gelingt ihm, sich einzuhören auf diese Laute, die dieser Mann von sich gibt, und hört dann plötzlich heraus, dass der so, ah, oh, also dass dieses Schreien eigentlich Ausrufe sind, die eher Verwunderung ausdrücken. Und er fragt ihn dann, ja, was ist denn los, was ist denn da? Ja, da ist ein Schiff, da ist ein riesengroßes Schiff, sagte der, ein Urlaubsschiff. Und jetzt muss man wissen, dass das in den 70er Jahren stattgefunden hat, und da war der Patient schon ein alter Mann, und da war das natürlich ein Wahnsinnsding, so ein riesen Urlaubsschiff. Und da war das noch eine richtig große Neuigkeit damals. Und Arnold Mindell kommt mit diesem Patienten dann mehr ins Gespräch und fragt ihn, ja, was ist denn los mit dem Schiff? Oder? Und der Mann sagt, ich habe Angst, auf dieses Schiff zu gehen, weil ich nicht weiß, wo es hinfährt. Okay, schau doch mal nach, wer am Steuer sitzt. So hat er mit ihm gesprochen. Und dann sagte der Mann, das sind Engel am Steuer. Und Mindell antwortete, ja, dann kann es nur wohin gehen, wo es schön ist. Und dann kam der Mann zur Ruhe und war dann auch ganz ruhig. Und Arnold Mindell verließ das Zimmer und 20 Minuten später hörte er, dass dieser Mann sehr friedlich eingeschlafen und verstorben wäre oder sei. Und noch viel später hat er dann erfahren, dass von den Angehörigen, dass dieser Verstorbene ein Leben lang nur gearbeitet hat und sich nie einen einzigen Urlaub gegönnt hatte. Ja, ich meine, da verliert der Tod ein bisschen an Schrecken. So mit diesen Bildern. Es war auch für die Angehörigen dann ungeheuer tröstlich. Okay. Dieser Traum wurde geträumt von einer Mutter, die ihre Tochter, die an Krebs sehr schwer erkrankt war und auch gestorben war, und die hatte sie gepflegt. Und über diesen Verlust ist sie nahezu gar nicht hinausgekommen, also die Mutter. Und dann träumt sie. Ich sehe meine Tochter auf einem weißen Pferd und sie nehmen Anlauf, den Zaun zu überspringen. Ich bitte sie, es nicht zu tun, dass das zu gefährlich sei. Und die Tochter sagt, lass mich. Raum ausgedrückte Aufforderung, ihre Tochter gehen zu lassen, war so eindrücklich auch, dass es ihr dann auch gelungen ist, ein Stück weiter zu gehen im Trauerprozess. Hier ein Beispiel, das war nach einem Vortrag von Ortrud Grön, da kam dann eine Frau und fragte eben, ich habe da einen Traum vor 10 Jahren geträumt und der lässt mich nicht mehr los. Und das war so, dass damals ihr Vater schon sehr schwer krank war und der dann auch eine Weile nach diesem Traum gestorben war. Und die Tochter hatte geträumt, also in dieser Krankheitsphase des Vaters, es kommt aus der Nacht ein großes Flugzeug mit lautem Gedröhne und die Lichter blenden. Mein Vater und ich springen von der Landebahn in einen Graben, weil wir Angst haben, vom Flugzeug überrollt zu werden. Und es ist jetzt 10 Jahre zurückgelegen, als sie das träumte. Und als ich sie fragte, ja, wie war denn das damals? Hattet ihr schon eine Ahnung oder hatten Sie schon eine Ahnung? Eigentlich du, weil in der Traumarbeit sind wir per Du. Was sein würde oder was da kommt. Und sie sagte, ja, ich hatte schon eine Ahnung eigentlich, dass diese Erkrankung sich nicht mehr auflösen würde, sondern dass es wirklich, und eigentlich mein Vater auch, aber wir haben nie darüber gesprochen. Und dieser Traum hat sie 10 Jahre lang nicht in Ruhe gelassen, weil dieses Wissen darum, oder diese Andeutung, da war schon ein Erkennen dessen, also da landet ein Flugzeug, also es ist vorher geflogen, was sich im Bereich der Luft bewegt, das ist unsere geistige Freiheit. Ja? Und mit einem Flugzeug fliegen wir auch wohin und kommen mit neuen Erfahrungen zurück. Also dieses Bild. Und wenn da ein Flugzeug landen will, ja, dann heißt das, da kommt ein neuer, in diesem Fall Bewusstseinszustand, etwas will landen, das heißt, es soll angenommen werden von jemandem. Aber da war die Angst so groß, dass sie in den Graben gesprungen sind, weil sie eben noch nicht wussten, wie damit umgehen. Also wenn damals das Erkennen möglich gewesen wäre, dann wäre das möglicherweise ein Hinweis gewesen, sich damit doch mehr auseinanderzusetzen. Ein Traumbild von einer Mutter wiederum, die eine manisch-depressive Tochter hatte, die sie dann durch Suizid verlor. Und die Mutter träumte, dass sie mit 10 Tigern in einem eingehakten Bereich ist, also mit so einem Zaun rundum, und diese 10 Tiger da alle, also sie hatte wahnsinnig Angst vor denen und hat dann einen Riesensprung genommen über diesen Zug, über diesen Zaun hinaus, um sich vor diesen Tigern zu retten. Und das war dann im richtigen Leben so, dass ihr Mann vollkommen erschrocken aufgewacht ist, weil sie ist in diesem Traum sogar gegen den Schrank gesprungen. Also so sprang sie über den Zaun. Und das war 2 Jahre nach dem Tode ihrer Tochter, als sie das geträumt hatte. Und das war eine längere Arbeit, diesen Traum zu erarbeiten auch. Und fragten sie dann auch, was hat sich in der Zeit, als du das geträumt hast, was hat sich denn da in dir für einen Sprung vollzogen? Über welche Grenze bist du drüber gesprungen? Und dann sagte sie, es war eigentlich so, dass ihre Tochter auch, also das Sterben von ihr oder dass sie nicht mehr da war, auch eine große Trauer. Auf der anderen Seite war das auch eine große Erleichterung. Und dass sie sich aber nie getraut hätte, das wirklich zuzugeben. Zudem kam, dass die Mutter selber eine eher zurückgezogene, um nicht zu sagen verschlossene Person gewesen ist, die nie über sich hinausgegangen wäre oder aus sich herausgegangen wäre. Und sie sagte aber, durch den Verlust ihrer Tochter war sie so herausgefordert, neu leben zu lernen, und hat sich so viel mit Kursen und Weiterbildungen angeeignet und sich weiterentwickelt, dass sie in sich, also auch wirklich, und sie sagte, sie traute sich das auch niemandem sagen, wie gut es ihr geht. Richtig gut. Noch nie so gut ging es ihr in ihrem Leben wie jetzt. Und auch das getraute sie sich eigentlich nicht zu sagen, weil sie Angst hatte oder Befürchtungen. Was denken dann? Oder kann das überhaupt sein? Darf das sein? Und wenn sie jetzt spüren, dieser Sprung über die Grenze, ausgelöst von 10 Tigern, und das Tigerbild auch nochmal, also das Potenzial, das in einem selber ist und einen dazu bringt, wirklich aus den bisher bestehenden Begrenzungen, die man sich gesetzt hat, diese zu überspringen. Es war auch ein Albtraum, aber eigentlich ein Entwicklungsschritt, der so angezeigt wurde. So, und jetzt zum letzten Bild an dieser Stelle. Und das ist eine biblische Erzählung, die vielleicht manchen bekannt ist, ich weiß nicht. Also es gibt in der Bibel Maria und Martha, die beiden Schwestern, die einen Bruder haben, Lazarus, und die drei sind mit Jesus befreundet und Lazarus ist krank und die Schwestern lassen Jesus rufen, weil sie wissen, er könnte Lazarus helfen, und der kommt zu spät und sagt, oder die Schwestern sagen zu ihm, warum kommst du erst jetzt? Er ist schon tot seit 4 Tagen, er stinkt schon. Also er liegt im Grab. Und Jesus geht zum Grab und man lässt den Stein wegrollen und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt Lazarus aus dem Grab. Und das ist ein Bild, das oft in Träumen in anderen Varianten wiederkehrt, nämlich wenn Menschen Träume haben von Menschen, die tot sind. Ja, also die dann wiederkehren. und dann ganz verdattert sind oder was tue ich jetzt denn damit, weil die sind ja tot und ich träume jetzt von denen. Womöglich sagen die mir auch noch was oder tun irgendetwas oder so. Und das ist etwas, was sehr häufig vorkommt und eigentlich auch gut zu verstehen, weil unter Anführungszeichen nur weil jemand stirbt, heißt es noch nicht, dass die Beziehung mit dieser Person beendet wäre. Das heißt, die geht weiter. Und wenn man dann Menschen fragt, ja, an welchen Stellen taucht deine geliebte Großmutter wieder auf oder taucht die und die Person, die eigentlich gestorben war, wieder auf, dann merken sie, dass da vielleicht sogar eine Regelmäßigkeit darin liegt. Und ich möchte ein Beispiel erwähnen. Eine Frau, die hat ihren Vater in Krankheit gepflegt und auch die Beerdigung und alles ausgerichtet in einer unheimlich großen Anstrengung und träumt in der Nacht nach der Beerdigung, dass dann der Vater zu ihr kommt und sagt, du kümmerst dich jetzt um deine Mutter. Kümmere dich jetzt um deine Mutter. Oh, und die Träumerin war völlig erschüttert über diesen Traum, weil ihrer Mutter ging es erstens gut, aber sie hatte ja das alles jetzt gerade hinter sich. Sie war wirklich erschöpft und jetzt sollte sie sich auch noch um ihre Mutter kümmern. Also sie war völlig überfordert von dieser und konnte sich das gar nicht vorstellen. Und sie hatte ihrem Vater ja alles zu Rechten gemacht. Also das war wirklich so und ist im besten Miteinander, also mit ihm gewesen. Und dann sagte sie, und der Traum kommt immer wieder mal, also so oder ähnlich. Und dann fragt man ja, wann kommt denn dieser Traum? Und dann, ja immer dann, wenn ich sehr überfordert bin und überlastet bin. Aber der Mutter ging es gut, der real existierenden. Und dann fragten wir sie ja mal, ja, aber wie sieht es denn mit dir selber aus, mit deiner inneren Mutter, mit deiner Bemutterung dir selber gegenüber? Weil die Mutter war, mit der ging alles gut, aber sie konnte ihre Tochter nicht so gut bemuttern an der Stelle. Und dann wurde plötzlich offenbar, dass diese Aufforderung, kümmere dich um deine Mutter, eigentlich ihr selbst galt, dass das die Aufforderung war, kümmere dich bitte mütterlich um dich selber. Wende dich dir mütterlich zu. Und dass dieser Traum in der Nacht nach dem Begräbnis eine Aufforderung war, bitte kümmere dich um dich. Du hast es für mich wunderschön gemacht. Und jetzt bist du dran. Und als dieser Zusammenhang für sie auch erkennbar war und wahrnehmbar, erlebte sie sich in einem ungeheuer hohen Maße auch bedankt durch ihren Vater, der ihre die Pflege und all das im Prinzip auch gemeldet hatte und dass das alles gut war, was sie gemacht hatte. Also das möchte ich mit diesem Bild einfach nochmal verdeutlichen, dass auch Träume von Angehörigen, wenn Verstorbene wieder auftauchen, im Prinzip diesen inneren Prozess in der Beziehung mit diesen Menschen fortführen können. Und insofern war auch Lazarus nicht tot, sondern konnte im Erleben der Schwestern und auch in dem von Jesus eine Weiterführung finden.